Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und dem Match of the Week. Heute mal wieder was ganz Altes. Wir reisen zurück zum SummerSlam 1990 und dem Main-Event, nämlich dem Cage-Match zwischen dem Ultimate Warrior und Ravishing Rick Rude. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist David Klus von MannTV. Wunderschönen guten Tag, David.
Ich überlege gerade, ob ich schreien soll oder nicht, aber das haben die ja 1990 alle gemacht. Im Übrigen war es nicht nur der Main Event, weil Hulk Hogan gibt's ja auch noch und Hulk Hogan muss im Main Event sein. Also sagt man einfach, wir haben einen Main Event, der besteht aus zwei Teilen.
Es ist ein Double Main Event. Kannst du dich noch an den SummerSlam 1990 erinnern,
Absolut gar nicht. Das war nur als Vorgeschichte. Olaf hatte vorgeschlagen, hey, Rick Rude gegen Warrior, wollen wir das machen? Ich direkt, jo, lass mal machen. Richtig geil, eine Fehde, die ich total liebe. Ich habe zufälligerweise zuvor auch noch ein Video gesehen von Rick Rude, Biografie und so. Ja, tolle Fehde. Dann schmeiße ich das Ding an, SummerSlam 1990, und es war einfach ein ganz anderes Match mit einer ganz anderen Fehde. Und ich dachte einfach nur, shit, lass mal gucken.
Genau, weil wir sind hier natürlich im Jahr 1990. Der Warrior ist gerade, mehr oder weniger, bei WrestleMania 6 Champion geworden. Den IC-Belt hat er abgegeben, hat ja Hogan im Main Event von WrestleMania 6 besiegt. Und das ist hier seine erste große Titelverteidigung gegen Rick Rude. Und sag's gerade, diese große Fehde und dieses Match hier, das baut ja quasi darauf auf, dass Rick Rude einer der wenigen Wrestler bei der WWF damals gewesen ist, die den Warrior geschlagen haben, nämlich bei WrestleMania 5. Und da hat er ja den IC-Belt davon getragen. War ja auch damals mit Hilfe von Bobby the Brain Heenan. Der hat ja dem Warrior die Beine weggezogen und dann konnte Rick Rude den beim Suplex-Versuch pinnen. Und da hat man einfach gesagt, gut, wir nehmen jetzt Rick Rude nochmal, wir wärmen die alte Fehde auf. Und vor allem war es ja auch so, dass das Match damals sehr, sehr gut gewesen ist. Und man hat sich wohl gedacht, Mensch, der Rick Rude, der kennt den Warrior-Code. Der weiß, wie man mit dem Warrior umzugehen hat. Entsprechend hat man sich ja auch ein gutes Match erhofft. Aber David, viel wichtiger als das Match waren auch die Promos vorneweg fast, oder?
Ja, die Promos waren super. Also erst Rick Rude, kurze Haare, das fand ich damals sehr gewöhnungsbedürftig, gebe ich offen zu.
Das stimmt.
Ich fand das mit langen Haaren besser. Ja, er hat halt eine 90er-Jahre-Promo gehalten, wo ich denke, okay, kannst du mal ein bisschen schreien, hau mal raus, geht. Das Problem war, danach kam halt noch Earthquake und Hulk Hogan, weil man darf ja die beiden nicht vergessen. Und vor allen Dingen die Jungs im Ring, die brauchten ewig, um diesen Käfig aufzubauen. Ja. Die haben das in der Zwischenzeit gemacht, also überbrückt man das mit Promos. Eigentlich nicht schlimm, wenn man aber im Jahr 2021 lebt und eigentlich so Promos gewöhnt ist, ah, hier Akzent, da ein bisschen Pacing und so reinmachen, alles super. Und dann hörst du einfach nur Earthquake nur schreien, Hogan, 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 Jimmy Hart, nur am Schreien, Dino Bravo, nur am Schreien, Hulk Hogan kommt rein, zeigt seinen Bizeps, was macht er? Alles klar, okay, dann denkst du schon, ich verstehe kein Wort, Puls ist oben, und dann kommt der Warrior und der redet dann irgendwie von der Freiheitsglocke,
und das macht der Brüller, hallo, der macht dir hier so einen Witz. Der Warrior macht einen Witz. Der sagt doch hier, was haben denn Rick Rude und Bobby the Brain Heenan mit der Freiheitsglocke gemeinsam? Und da sagt er doch hier, der eine hat einen Crack, der hat irgendwie einen Dachschaden und der andere, der tickt nicht mehr ganz richtig. Mando. Der ist Ding Dong, genau.
Der ist Ding Dong. Ich dachte einfach nur, wow, okay. Schlimmer kann es nicht werden, aber doch, dann hat er weitergeredet und es wurde immer wirrer. Und irgendwann hast du gedacht, ja, Käfig ist fertig, lass mal loslegen.
Das war ja hier so ein bisschen auch die Prämisse dahinter, dass Rick Rude gesagt hat, der Cage, das ist meine Heimat, da kenne ich mich nicht aus, du bist hier in fremden Gefilden und ja, ich werde dich sozusagen hier in meinem Wohnzimmer besiegen, so ungefähr. Und dann, du hast gesagt, die haben natürlich da ewig lang gebraucht, um diesen alten blauen Käfig aufzubauen. Der ist nicht von einer Hallendecke runtergelassen worden, sondern der wird hier noch Stück für Stück zusammengetaut. David, dieser Blaukäfig, also ich weiß, dass die Wrestler hassen den ja, ne? Also wenn du mit Leuten sprichst oder Interviews liest, die da mal drin gestanden haben, sagen ja, das Teil hat halt überhaupt nicht nachgegeben. Du bist da reingeflogen und diese Streben haben dir halt super wehgetan, weil die so stabil gewesen sind. Aber so als Zuschauer mochte ich dieses Ding schon ziemlich gerne. Wie war das bei dir?
Ja und nein. Ich fand genau, sagen wir mal so, der Ultimate Warrior hat am Anfang schon gezeigt, doch, das Ding kann nachgeben und ich kann auch gegebenenfalls auch diesen Käfig auseinanderreißen.
Das stimmt.
Und dadurch hattest du halt an einer Seite, dass der nachgegeben hat, an der anderen Seite nicht, was ich an dem Käfig generell nicht mochte. Selbst bei den Hard vs. Hard Matches, es ist einfach das Ding wirkt so instabil auf mich. Wenn ich das vergleiche mit Hell in the Cell, das war einfach immer so eine wackelige Angelegenheit. Hier hast du noch gesehen, dass, das war ja später bei den Käfigen nicht mehr, dass oben rundherum noch die Seile gespannt waren, die das mit Karabinerhaken oder so immer noch enger, fester gemacht haben. Das wirkte schon alles irgendwie, ja, zusammengeschustert. Und das Blau ist halt unangenehm zu gucken. Ich gebe zu, ich fand Hell in the Cell immer angenehmer.
Du meinst dann diesen grauen Käfig, diesen Maschendraht?
Genau, grau und auch größer. Ich mag generell ein bisschen, wenn es größer ist, weil dann kann man halt die Ringseile ein bisschen benutzen. Ja. Dann hat man nicht immer den Spot, dass sobald es auch nur ansatzweise von der Mitte weggeht, dass es direkt reinkracht.
Das ist richtig. Ja, aber du hast gerade schon angesprochen, hier bei den Entrances, da kam ja der Cage auch direkt zum Einsatz. Und da, du sagst natürlich ganz vollkommen richtig, ne? Also erstmal Rick Root macht seinen Entrance, beleidigt hier.
Nein. Ich muss dir sowas von ins Wort fallen erst einmal, weil ich muss mit dir reden.
Okay, rede mit mir.
Was war da los im Network? Ich meine, ich kenne die Musik von Rick Root.
Ach so, ja.
Was war denn da los? Also auf einmal, so, du denkst, ja, Rick Root kommt, dann hörst du irgendwie plötzlich eine Stimme ganz dumpf. Also das sind die Kommentatoren und denkst, irgendjemand hat eine Wolldecke drüber gelegt.
Das stimmt.
Und da kommt eine Musik irre laut, dass ich die Boxen drunter lehnen musste, die halt ganz anders war. Du hörst kein Publikum, nichts. Du hörst halt einfach nur diese Düdelü-Musik, während er rauskommt. Da kommt er in den Ring, sagt, cut the music. Ja. Du hörst dieses Cut gar nicht mehr, aber du hörst the music, alles klar. Musik ist weg, dann redet er. Und dann hörst du auf einmal Publikum. Und dann sagt er, okay, schmeiß sie wieder an. Dann hörst du wieder Dülülü, aber kein Publikum mehr. Das hat mich irre gemacht.
Ja, das ist vollkommen richtig. Ich habe keine Ahnung. Also geh da einfach davon aus, dass da die Lizenzen ausgelaufen sind. Ganz einfach.
Boah, das war schwierig. Vor allem die Bewegung von ihm haben auch gar nicht mehr dazu gepasst. Das war halt so voll die fröhliche Musik. Lalalala.
Naja. Ja, das hat man ja häufig bei diesen overgedubbten Themes, die man dann da so einbaut. Aber ich wollte noch sagen, hier, da hat ja Rick Root auch wieder die Zuschauer beleidigt als Pennsylvania Pissants. Das fand ich damals sehr witzig.
Und Unshape, Fat,
Fat out of shape Pennsylvania, ja. Pissants.
Super. Ja. Finde ich sympathisch.
Genau das. Ja, und dann kam der Warrior rein. Du hast schon gesagt, der Warrior verpulvert seine gesamte Kraft ja gern mal beim Entrance. Und der Entrance bis zum Ring war relativ kurz, deswegen hat er gleich zwei Runden um den Ring noch gedreht und hat dann auch auf einer der Runden dann noch mal den Käfig ordentlich geschüttelt von außen.
Ich glaube, Vince hat da richtig geschwitzt. Weil er hat ja richtig feste gemacht und dieser Käfig ging halt immer mehr nach außen. Du hast einfach nur gedacht, noch zwei, drei Mal, das war's dann. Dann ist er offen.
Ja, also ich weiß auch, dass ich damals da super von beeindruckt gewesen bin. Das ist eines von diesen Shows, die mir damals mein Bruder aus der Videothek mitgebracht hat und ich das Ding dann da angeschaut habe auf Videokassette. Ja, und was ich aber sehr mochte, war dann dieses Bild, wo der Warrior in der vorderen Ringecke quasi stehen geblieben, außerhalb des Rings, und Rick Root oben auf den Käfig draufgestiegen ist in der Ecke und den Warrior rausgefordert hat, so, jetzt komm doch, ne, lass uns kämpfen. Und der Warrior steht unten und post erstmal und reißt den Belt halt eben in die Luft und zeigt, hier, darum geht's, und dann geht's hoch. Ich finde dieses Bild, finde ich halt geil, weißt du, wo Root oben steht, der Warrior unten, und dann geht's halt eben in den Ring. Wir können es ja direkt sagen, der Kampf ist ja nicht besonders lang, der ist ja nur knapp 10 Minuten. Für meinen Geschmack auch ein bisschen zu kurz, ehrlich gesagt. Aber dieser Anfang, den finde ich halt richtig geil. Und was Rick Root hier für Bumps im gesamten Match nimmt, das finde ich schon sehr beeindruckend.
Man muss allgemein sagen, ich glaube, sie haben ihn genommen, weil meiner Meinung nach hatte Warrior gegen niemanden so gute Matches wie gegen Rick Root.
Ah, der Macho Man.
Ja, ich fand zum Beispiel Rick Root noch besser, die Matches. Bei Macho Man war mehr Drama, aber die Matches, technisch gesehen, fand ich bei Rick Root besser.
Okay.
Aber er ist auf jeden Fall jemand, der kann halt andere super aussehen lassen, und er hat alles gegeben. Also mehr kannst du, glaube ich, nicht verlangen, dass jemand macht, damit der andere gut aussieht. Und eigentlich hat er das ganze Match getragen, durchgemacht und eigentlich alles organisiert. Der Anfang, den fand ich auch cool. Also dieses Bild, vor allen Dingen, es passte zu der Promo, von wegen, ja, hier, ich kenne mich hier aus, das ist meine Gefilde, hier der Käfig, komm, er provoziert ihn ja noch. Dann denkst du, okay, ernstzunehmender Gegner. Allerdings fand ich das dann ein bisschen antiklimatisch, dass dann Warrior kommt hoch und vermüllt ihn direkt. Und dann hast du einfach mal nach dieser Promo, nach diesem Bild, dass einfach Warrior 3-4 Minuten ihn gefühlt durch den Ring scheucht.
Ja, also er schleudert ihn ja erstmal auch vom Top Rope, ne? Also mit Schlägen, ne? Und wirft ihn da oben schon in die Ecke vom Käfig, und dann fliegt ja Rick Root hier wirklich dann erstmal vom Top Rope runter, und der Warrior dann, wie du schon richtig gesagt hast, am Drücker, und der Käfig spielt hier eine ganz essentielle Rolle. Nicht unbedingt zum Rausklettern, sondern wirklich auch als Waffe. Der Warrior ja, schleudert ja Rick Root direkt dreimal am Anfang in den Käfig.
Übrigens hat das Rick Root sehr cool gemacht, weil er ist auf drei unterschiedliche Arten reingesprungen. Ja. Muss man darauf achten, wenn du das siehst, das war sehr cool. Einmal frontal, einmal seitlich, einmal ein bisschen anders mit dem Kopf und so, dass es halt immer ein bisschen Abwechslung war, weil es war halt, Warrior hat sich zwischen den Aktionen ein bisschen Zeit gelassen, sagen wir es mal so.
Ja, hat immer sehr viel gepostet, das hat ja auch Roddy Piper am Mikrofon sehr oft bemängelt und hat sich gefragt, was soll das, was macht der denn da überhaupt im Ring? Genau, dreimal geht's für Rick Root in den Käfig, der hat ja auch sehr früh angefangen zu bluten hier und dann kommt ja ein Moment, wo der Warrior nochmal hinterher möchte, man wusste nicht genau, ob ein Crossbody, Shoulderblock oder was auch immer, aber Rick Root weicht aus und der Warrior fliegt in den Käfig und das ist dann auch der Moment, wo dann hier das Momentum sich in Richtung Rick Root dreht. Rick Root versucht dann ja nach oben zu klettern und ja, es gibt so den ersten Kampf, den wir dann hier oben haben. Rick Root kann logischerweise noch nicht entkommen. Wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, geht der Warrior nochmal in den Käfig. Darf ich was sagen?
Ich wollte erstmal anmerken, ja. Man hat was ganz Seltenes gesehen und zwar als Warrior in die Stahlgeländer da reingesprungen ist, gab es einen Bladejob von ihm.
Ja, ja.
Das kannte ich von ihm nicht. Und das war halt schon überraschend, ein Match zu sehen von 1990, wo halt beide einfach bluten.
Ja, beide haben geblutet. Auch der Warrior hat es hier auch verkauft, muss man sagen. Also diese erste Aktion, da ist er dann am Taumeln und als er mitbekommt, dass Rick Root hier hochklettern will, also er versucht hier sein Möglichstes. Man weiß natürlich alle, dass der Warrior nicht der allertalentierteste Wrestler gewesen ist. Auf jeden Fall sehen wir dann hier, dass Rick Root mit dem Warrior entsprechend umspringt. Ne? Also er wirft ihn in den Käfig, dann gibt's ein paar Schläge, der wirft ihn nochmal in den Käfig, Root blutet und es ist ein relativ basic Match, muss man sagen. Aber Rick Root hat den Warrior hier schon am Anfang schon recht unter Kontrolle und dann auch was ich super geil fand, das war nämlich der Ansatz zum Root Awakening und wie langsam der gewesen ist und dieser Kampf, den die beiden da vollführt haben. Also, das war ja wirklich so ein Kräftemessen im Root Awakening. Also, Rick Root nimmt den Warrior am Nacken und dreht ganz langsam hoch und dann, als beide dann quasi aufrecht stehen, dann wehrt der Warrior sich und schon zwischendurch ballt er die Faust. Ich mag die Art und Weise, wie dieser Root Awakening hier, auch wenn er nicht ausgeführt worden ist, aber wie er dargestellt worden ist. Ging's dir genauso?
Ja, natürlich. Das ist so richtig Oldschool Wrestling, wie wir beide es, glaube ich, kennen und auch mögen. Du hast einen gefährlichen Move, wo du, die Kommentatoren haben es ja auch richtig verkauft, als wenn halt, wenn der Move durchgeht, oh, dann könnte es das gewesen sein. Und zuerst greift Warrior ein, du denkst, vielleicht kann Week ihn doch durchziehen. Und die Kommentatoren haben das ja auch so gemacht. Das ist halt für mich, ey, ja, jetzt kommt der, nee, jetzt kriegt der doch nicht. Nein, er dreht ihn, jetzt hat er es geschafft. Und dieses Hin und Her und dann dieses Kräftemessen, das Ultimate Warrior durch seinen puren Willen, er schafft, den Griff nicht nur zu lösen, sondern die Arme hochzudrücken. Und du hast ja auch beim Publikum gemerkt, ich meine, okay, es war halt 90er Publikum, die sind ja da mitgegangen. Die haben das absolut gefeiert. Ja. Das war einfach dieser Moment, ja, guck mal, er schafft es, er hat so eine Kraft, dass er diesen Griff lösen konnte und er lässt diesen Move nicht ausführen. Das war schon cool.
Ja, Publikum war dabei auf jeden Fall und das war natürlich dann auch hier eine Geschichte. Der Warrior hat sich ja da so ein bisschen rausgepowert und setzt nach mit einer Clothesline, will dann sofort den Big Splash zeigen, so ein bisschen generell, so ein bisschen kopflos der Warrior hin mit dieser Energie, die hat, die muss halt irgendwo raus und erneut kontert Rick Root und zieht die Knie hoch und ja, führt danach den Root Awakening auf. Und da hat man schon gedacht, was ist denn das jetzt? Ne, was ist jetzt schon so schnell vorbei, weil der Kampf läuft zu diesem Zeitpunkt vielleicht 5 Minuten und David, wir haben gerade angesprochen, dass Rick Root hier wirklich den Warrior gut aussehen lässt und er will dann hier scheinbar aus dem Cage raussteigen, klettert dann oben auf die Ecke.
Holy shit.
Ne, und steht dann da, ein Mann mit, ich habe nachgeguckt, 1,91 Körpergröße und wahrscheinlich um die 100, 110 Kilo, vielleicht sogar ein bisschen mehr, steht dann da auf der Ecke und macht hier den Dive, also die große Clothesline, Single-Axe-Handle-Blow.
Ne?
Ja. Krasses Ding, oder?
Das war krank. Also ich habe vor allen Dingen gedacht, okay, bei mir wären die Knie raus bei der Landung. Das sah halt böse aus. Aber umso beeindruckender, er war ja noch nicht mal auf dem Turnbuckle, sondern er war wirklich oben auf diesem dünnen Ring und stand. Und komplett sicher. Der hat kein bisschen gewackelt oder sonst was, sondern das kanntest du ja auch in den 90ern nicht. Also für 90er Jahre ist es halt wirklich vor Jeff Hardy, das war halt sehr ungewöhnlich und heftig. Und das, was ich noch heftiger fand, also erstmal diese, er hat auch noch getroffen, sauber getroffen, wo ich dachte, oh, Warrior ist eigentlich zu weit weg. Nein, er hat ihn getroffen. Für die Knie ist das, glaube ich, echt unangenehm. Ja. Aber dann anschließend geht er halt zur anderen Ecke und geht da wieder hoch und springt wieder runter.
Ja.
Und ich dachte, wow, was ist denn hier los?
Genau. Und das, obwohl Bobby Heenan hat ja die Tür aufgemacht. So nach dem Motto, hey,
wo gehst du hin, hat er ja gerufen, ne?
Ja. Ja, genau. Also hat er den Rude Awakening gezeigt und jetzt noch diese Aktion. Er hat seine Dominanz präsentiert, aber Rick Rude wollte den Warrior zerstören hier in dem Augenblick. Und David, das war keine so gute Idee, weil der Sprung sollte erneut ein Axe-Handle Blow hier werden. Der ging daneben.
Ja,
ich weiß. Oder in die Faust vielmehr.
Wie hat der Ding geblockt? Er hat den doch mit einem Schlag geblockt, ne?
Genau. Das ist in die Faust geflogen quasi.
Ich muss dazu sagen, ich kann mir halt die ganzen Moves nicht merken, weil es waren halt so viele Schläge. Es waren normale Schläge. Das ist auch nicht lustiges gemeint, sondern es war halt wirklich sehr oft das Gleiche, aber nicht von Wood, sondern von Warrior.
Ja.
Und er hat ihn halt getroffen und eigentlich das Blatt hat sich jetzt wieder gewendet. Rick Woods Arroganz so gesehen wurde halt bestraft. Für mich war aber bis dahin, gebe ich auch offen zu, das Match, bis auf die Spots, fehlte da alles. Also ich kam echt nicht rein. Lustig wurde es erst in der nächsten Hälfte.
Genau, der Warrior versucht jetzt durch die offene Tür, durch die von Bobby Heenan geöffnete Tür hier zu kriechen. Aber Bobby the Brain Heenan sieht das natürlich und macht das, was ein guter Manager macht. Er schlägt dem Warrior nämlich die Tür mitten ins Gesicht.
Auch mit einem wundervollen Grinsen danach.
Ja, genau. Er war sehr stolz auf das, was er geleistet hat. Auch das heftig für die damalige Zeit. Also ich weiß, als ich damals diese Videokassette bekommen habe, allein als ich gelesen habe, Cage-Match, so krass. Hatte ich, glaube ich, bis dahin vielleicht 1-2 gesehen, wenn überhaupt. Und wusste gar nicht, was mich da erwartet. Und diese Grad der Gewalt, der war da schon ungewöhnlich, sagen wir es mal so.
Ja, ich würde sagen, das Match bricht generell Tabus, nachher noch auch noch Nacktheit-Tabus. Das kommt auch noch. Nein, aber das war super. Auch weil das war jetzt nicht so, dass man die Tür so leicht angelehnt hat, sondern halt Heenan hat da richtig durchgezogen.
Ja.
Und Warrior hat das auch gut verkauft, da kann man halt nichts sagen. Und ab da fing das Match für mich eigentlich erst so richtig an. Da kam halt, wie soll man sagen, ein bisschen Drama und mehr Unterhaltung rein für mich.
Ja, also da war dann auch Feuer drin. Und ich muss auch sagen, ich war jetzt beim, ich weiß, dass ich damals Feuer und Flamme für das Match gewesen bin. Ne? Also ich habe das absolut geliebt und da war für mich Spannung und alles andere war da absolut drin. Und für mich fällt das am Ende so ein bisschen ab. Nicht unbedingt, weil es schlechter wird, sondern weil es in meinen Augen zu kurz wäre. Wenn das Ding 5 Minuten länger gewesen wäre, hätte das noch viel besser gewirkt. Und so geht's jetzt schon relativ zackig Richtung Finale hier entgegen. Wir haben es gesagt, also da gibt's den Schlag mit der Tür. Es gibt einen Two-Count. Also Root versucht hier, Warrior zu covern. Es gibt einen Two-Count. Die beiden stehen wieder auf. Es gibt einen doppelten Shoulder-Block. Die beiden rennen ineinander und fallen zu Boden. Und Root versucht dann seinerseits hier zur Tür rauszukrabbeln. Und ja, David, du hast gesagt, ein bisschen Nacktheit. Der Warrior ist in seiner Verzweiflung, hält er erst einen Fuß fest. Als das nicht klappt, hält er Rick Root am Hosenbund fest und zieht einmal, ja, Root zieht einmal blank und schreckt auch den Hintern entsprechend hoch.
Es sah halt schon heftig aus. Ich meine, du kennst das schon, dass die Hose mal ein bisschen runtergezogen wird. Ja. Ist dann so funny. Ich meine, das wurde halt so weit runtergezogen, dass du halt die Glocken quasi als Zuschauer sehen konntest. Entschuldigung, das war halt so, du hast es auch beim Publikum gesehen, was halt Ringside war, als Wood sich dann irgendwann umdrehte, ein bisschen seitlich rutschte und alle so, oh mein Gott. nein, es war unerwartet, aber es passte in dem Moment. Es war wirklich diese Verzweiflung, weil auf der anderen Seite war halt Bobby Heenan draußen, der hat versucht, Rick Wood mit rauszuziehen.
Ja.
Dieses Zerren hin und her, das war halt, ja, für damalige Verhältnisse großes Drama. Das hat auch bei mir funktioniert, ich musste auch schmunzeln mit der Hose. Ich habe sowas auch ehrlich gesagt nicht in der Zeit oft gesehen.
Wobei Ric Flair hat das auch zu der Zeit schon sehr.
Ric Flair hat aber auch immer blank gezogen.
Ja, das ist korrekt, auch heute noch.
Ja, leider Gottes. Aber ich glaube, Ric hat den besseren Hintern.
Ja, also Rick Root hat den besseren Hintern.
Ja.
Oder Ric Flair.
Na, es war auf jeden Fall lustig, aber zeitgleich hat es die Dramatik auf jeden Fall gepusht. Und vor allen Dingen wurde halt Bobby Heenan auch immer ein bisschen mehr so Zündern an der Waage, also immer mehr zur zusätzlichen Gefahr für Ultimate Warrior.
Ja, der wurde ja hier mit in den Ring gezogen und genau. Der Warrior hat ihn ja dann auch ausgeschaltet. Es gab erstmal einen Schlag und Heenan konnte das ja verkaufen bis zum geht nicht mehr.
Alter Falter, jetzt mal kurz einen Cut, ne? Das ist ja kein Wrestler. Aber wie gut hat der diesen Bump verkauft?
Bobby the Brain Heenan war ein Wrestler.
Echt?
Ja, klar. Der hat sich nur schwer verletzt, er hat eine Nackenverletzung gehabt. Und danach hat er gesagt, ich will nicht mehr wrestlen oder nicht mehr regelmäßig. Und er hat es gehasst, gegen den Warrior in den Ring zu steigen.
Das glaube ich.
Weil der Warrior sehr stiff und unsauber gearbeitet hat.
Das hat man hier auch gesehen. Da war ja in beiden Moves war ja eine Wucht hinter, wo ich einfach dachte, hör mal, der hat jetzt nicht die durchtrainierteste Statur gerade, aber der hat den verkauft, mein lieber Scholli. Also der ist das richtig gut gefallen.
Ja, also die beiden mochten sich damals überhaupt nicht. Die hatten auch eine längere Fehde gegeneinander. Ne? Also,
hat er ihn nicht sogar mal verletzt? Als er dieses Kostüm da anhatte?
Ja, genau. Genau das meine ich, ja. Genau das. Weiter ging es dann. Und das ist jetzt eigentlich schon hier der Schlusssport, ne? Also Bobby Heen wird hier abgefertigt. Wir sehen noch mal, wie der Warrior sich dann im Ring noch mal hochpusht. Root versucht hier noch mal zurückzukommen mit einer Clothesline. Der Warrior ist aber hier, der ist in the zone, ne? Wie er das nun mal so ist. Steht wieder auf. Es gibt 3 Clotheslines hintereinander. Er pusht sich hoch. Es gibt den Gorilla Press Body Slam. Root landet auf dem Bauch. Der Warrior klettert über den Käfig, macht noch mal den Hüftschwung auf dem Weg nach unten und das Match ist gelaufen. Und mich hat das so geärgert. Ich fand das damals richtig geil. Also ich war damals ja auch ein riesen Warrior-Fan und so, habe ich schon tausendfach erzählt. Ich weiß, dass ich das damals total gefeiert habe, dieses Match. Und jetzt aus heutiger Sicht denke ich mir, Mann, warum habt ihr denn das Ende nicht ein bisschen mehr gemolken? Da wäre doch viel, viel mehr drin gewesen. David, wie ging's dir da?
Komplett bei dir. Ich habe einfach nur gedacht, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Als Ultimate Warrior dann hochgeklettert ist, habe ich gedacht, okay, Rick Root steht jetzt auf und hält ihn fest. Weil das wäre für mich die logische Konsequenz gewesen, dass er jetzt auch mit letzter Kraft es macht. Stattdessen steht er, aber taumelt dann Richtung Schiedsrichter, als könnte er nichts sehen, versucht noch den Schiedsrichter zu schlagen im Hintergrund im Übrigen. Ja. Und Warrior lässt sich halt auch alle Zeit der Welt. Und dadurch, dass er das so langsam gemacht hat, habe ich gedacht, alles klar, jetzt kommt gleich dieses Festhalten. Nö. Und auf einmal war es vorbei und ich habe nur gedacht, das passt jetzt irgendwie nicht. Das fühlte sich so an, als wenn man jetzt irgendwie so ein Stück abgeschnitten hätte. Nach Motto, ja, okay, fertig.
Ja, bitter. Und das hatte ich tatsächlich auch gar nicht mehr so im Kopf, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe den Kampf auch eine längere Zeit lang nicht gesehen. Und ich hatte das viel dramatischer am Ende in Erinnerung. Aber dass das quasi so eine kurze Phase ist, wo Root extrem dominant ist und dadurch seine Arroganz quasi scheitert, und dass der Warrior dann eigentlich hier die komplette Revanche bekommt. Er bekommt die Revanche an Heenan für WrestleMania 5 und dann auch noch die Verhöhnung in Richtung Rick Root, hatte ich komplett verpeilt. Also, dass der Warrior hier gewinnen würde nach dem Titelgewinn gegen Hulk Hogan, geschenkt, da sind wir uns alle einig. Aber das Ende ist halt eben schon echt heftig. Und das hätte besser laufen können, finde ich. Und das nimmt auch tatsächlich so ein bisschen weg. Deswegen, David, zum Abschluss wie immer die Frage hier, Match-Empfehlung, ja oder nein? 10 knackige Cage-Match-Minuten mit dem Warrior und Rick Root?
Ich sag mal so, wenn man sehen möchte, was Rick Root drauf hat, jo, ansonsten aber nein. Weil ich finde, das Match, die hatten bessere Matches, meiner Meinung nach einfach, deutlich besser. Hier fehlte einfach der Aufbau war da, aber dann war der Abriss am Ende. Das hat mich mega gestört. Mich hat's auch extrem gestört, dass Warrior einfach so dominant dargestellt wurde. Ja, der ist halt dominant, aber ein Hogan und ein Cena oder sonst was, die sind immer noch am besten, wenn sie halt erstmal unten gehalten werden und dann am Ende sich hoch kämpfen können. Aber hier war das ja einfach so, ja, ich dominiere dich, du hast vielleicht mal einen Move, aber danach komme ich eh wieder.
Und ja,
das war mir zu einseitig, zu langweilig und auch zu monoton und langsam. Du hast eigentlich, ja, das ist ein bisschen das Doofe, man hat das romantisch im Kopf, ah, wie spannend, wie cool der Warrior ja doch war, oh, Naturgewalt und was für eine Action, Wildheit. Und dann siehst du das Match, denkst so, ist ganz schön viel Luft raus.
Ja, aber ich finde, Rick Root hat es ja halt doch schon gut zusammengehalten. Auch gerade mit den großen Spots, die wir hier gehabt haben. Wir hatten das Blut dabei. Aber das hätte man eben insgesamt ein bisschen mehr, da hätte man mehr rausholen können. Da war definitiv mehr drin. Ich gebe dem Ding trotzdem so eine leichte Empfehlung für die Freunde der 90er-Jahre Catch-Kunst. Also, ich finde, das macht trotzdem Spaß. Es ist auch durch die Kürze eben da, du hast keine Längen, finde ich, im Match, weil da passiert halt nicht immer irgendwie was. Du hast immer eine kleine Geschichte, die erzählt wird. Deswegen ist mein Hauptkritikpunkt hier einfach, dass es zu kurz ist. Ne? Aber in der Kürze ist es durchaus unterhaltsam und ist eben ja nochmal so ein Rückgriff auf diese Zeit des Ultimate Warrior, wenn man das sehen möchte, weshalb der auch damals die Leute so in seinen Bann gezogen hat. Das hat man ja auch gesehen. Dann kann man hier auch einschalten zusammen mit dem.
Und wer coole Musik hören möchte, wäre gut.
Besser nicht. Da ist sowieso die beste Musik die von der WCW damals mit He's Simply Ravishing.
Ach, die von WWF auch, okay. Die passt ja zu so dem Gimmick total. Und die Frauen haben sich ja auch wirklich mal gefreut, muss er dazu sagen.
Ja, aber ich schicke dir gleich mal den.
Moment, können wir noch einen Funfact sagen?
Sag mir noch einen Funfact damit.
Wenn er das Publikum beleidigt als out of shape, na.
Ja.
Dass die Kameraleute mal eiskalt genau einen aus dem Publikum nehmen, der 1:1 entspricht. Und ich dachte nur, oh, der ist schon assi.
Ja, Warum auch nicht? Gut, möchtest du dann abschließend noch was zu dem Match hier sagen, David?
Wir müssen unbedingt mehr Matches gucken, wo ein blanker Hintern zu sehen ist. Ich fand das gut und spannend.
Ich glaube nicht. Und damit beschließe ich diesen Podcast, bevor David noch auf komische andere Ideen kommt. Dankeschön fürs Zuhören, dankeschön fürs Supporten und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, tschüss.
Tschüss.